Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10. Endlich mal wieder mit Steve und mir zusammen. Hi Steve.
Hey.
Ja,
oh,
wie geht's dir?
11.000 Abonnenten. Alle isoliert, schon zu Hause. Aber hallo zusammen.
Wir können, es ist ein bisschen zynisch, aber man muss sagen, Corona sei Dank vermutlich, dass mehr Leute Podcasts hören.
Oh nee, ja. Nee, das ist aber, ja, das tut uns echt leid. Also sorry, nee, da ich will so von einer Krise nicht profitieren. Also, aber wir danken uns bei allen, die vielleicht die Zeit hatten, uns weiter zu empfehlen, weil wir wollten die Marke 10.000 brechen und wir sind, wie Johns Hopkins University Corona-Tracker auf 11.000. Ja, mal sehen. Also nach jüngsten Rechnungen, da müsste man direkt auf 20, 30, 40.000 gehen. Ich hoffe, das ist aber nur der Fall bei unserem Podcast und nicht bei Corona. Wir wünschen allen, die krank sind, eine schnelle Genesung. Alle, besonders ältere Menschen, die Angst haben. Also wir wünschen wirklich allen alles Gute. Das ist eine schwere Zeit. Und wir hoffen auch, dass man auch sieht, dass die Menschheit endlich erkennt, dass es Wichtigeres gibt als nur Markt und Rendite, sondern auch auf Menschenleben passen. Und das scheint jetzt mindestens der Fall zu sein. Also es ist nicht ganz so negativ.
Immerhin, auch, vielleicht das. Ja, und wir haben immer noch nicht den Herrn Virologen, Herrn Drosten vom NDR in unseren Podcast geholt. Also wir sind immer noch nicht epidemiologisch unterwegs, sondern bleiben ein Politik-Podcast und haben uns, also naja, wir würden jetzt ja nicht gegen Virologen sein, ne? Also wenn es jetzt Leute gibt, nee, das machen wir auch. Aber tatsächlich haben wir uns gefragt, es wäre ja mal ganz spannend, mittlerweile sehen die Zahlen ja so aus, dass in China die Kurve wirklich weit abflacht und wir haben uns gefragt, können wir nicht jemanden finden, einen China-Experten, der uns das erklären kann, der uns erklären kann, welche Maßnahmen hat der chinesische Staat eigentlich angewandt und wie ist das Bild des Westens, des globalen Nordens über China, wie hat sich das verändert? Wen haben wir dazu eingeladen, Steve?
Also dann haben wir den Daniel Fuchs, der ist bei der Uni Humboldt, China-Forscher, kennt sich sehr gut aus und ich finde auch, der kann auch sehr viel so Differenziertes da reinbringen, wo wir sehr oft so dieses monumentale und mit Verlaub oft sehr rassistisches Bild von China haben, dass die Milliarden, die nur auf Knopfdruck von der Zentrale, von der KP in Beijing sozusagen agieren, also das ist wirklich nicht so, das ist ein sehr dynamisches Land mit sehr vielen unterschiedlichen sozialen Konflikten und ich bin sehr erfreut, weil wir sind momentan in dieser Lage, wo, okay, anscheinend das Neoliberalismus, wo du überall die Krankenhäuser kürzt oder so, das ist kaum in der Lage, wirklich zu reagieren in Zeiten von Corona, aber dann blickt man oft so nach China, ach, diese autoritäre Regierung, die kann dann alles machen. Also Daniel wird einiges dazu sagen, deutet aber auch darauf hin, dass andere Staaten, die nicht so autoritär geprägt sind wie Südkorea oder so, die kriegen es auch hin anscheinend mit der Abflachung der Kurve, auch mit viel weniger brachialen Methoden, also nicht so die Ausgangssperre, wie wir sie auch hier in Deutschland haben. Also es sind alle interessante Themen und ich hoffe, da ist für uns alle etwas daraus zu gewinnen. Vor allem auch, weil China wirklich jetzt, ich glaube, auch nach der Corona-Krise eine noch größere Macht in dieser Welt sein wird. Und dieses Modell vom autoritärischen Regieren verbreitet sich auch rasant. Also man sagt in Großbritannien mittlerweile, dass Neoliberalismus ist einfach tot. Mhm. Nicht mal die Konservativen stehen dahinter, weil das geht jetzt nur um Staat, Staat, Staat. Staat ist der einzige Akteur, der sozusagen jetzt das Virus eindämmen kann.
Ja, vielleicht siegt der Staatskapitalismus chinesischer Prägung. Das werden wir jetzt nicht alles herausfinden, aber wir hören jetzt das Gespräch mit Daniel und ja, viel Spaß dabei.
Wir sind jetzt heute hier mit Daniel Fuchs. Daniel, Daniel ist China-Forscher an der Humboldt-Universität, ist auch Mitübersetzer von iSlaves. Das geht um die Foxconn-Arbeiter in China. Also Foxconn natürlich der Hersteller, der vor allem für Apple dann unterwegs ist und die ganzen iPhones und iPods und so weiter herstellt für Apple. Er schreibt auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch kürzlich Mitherausgeber beim Journal für Entwicklungspolitik aus Wien, so zwei Ausgaben zu China. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du bei uns heute dabei sein kannst.
Hallo und danke für die Einladung. Es freut mich sehr.
Naja, also es ist, wir sind, also du bist nicht natürlich richtig bei uns. Wir sind alle getrennt voneinander, solidarisch isoliert.
Aber der, wie es sich gehört.
Genau, aber das Internet macht es möglich. Aber das ist jetzt, China ist natürlich nicht nur die neue Supermacht am Horizont, aber auch dass das Land, was da vor allem dann zuerst mit Corona kämpfen musste und in diesem fortwährenden Propagandakrieg so für und gegen China sich jetzt stilisiert als das leuchtende Beispiel eigentlich dafür, dass man das Virus so besiegen kann. Also diese Abflachung der Kurve anscheinend ist nach der Quarantäne, was dann ausgerufen worden ist am 23. Januar, anscheinend extrem gelungen, so gut gelungen, dass die einzigen Fälle, die in China noch registriert werden von dem Virus, sind von Anreisenden, die aus dem Ausland kommen. Daniel, kannst du sagen, also erstmal, stimmt das? Ist das alles Propaganda? Kann man das so glauben? Ich weiß, du bist kein Virologe, aber was ist dein politisches Gefühl dazu? Und vor allem, was ist tatsächlich dann gelaufen in China? Wie war das für die Menschen vor Ort, welche Strapazen müssten Sie dann erleben? Mhm.
Genau, du hast es eh schon vorweggeschickt. Ich bin kein Virologe oder Epidemiologe. Da gibt es mittlerweile, oder vielleicht sind wir alle zu Hobby-Virologen geworden mittlerweile, durch das Lesen von Artikeln zum neuartigen Coronavirus. Was die Zahlen in China betrifft oder die letzten Meldungen darüber, dass es kaum mehr neue Fälle in China selbst gibt und die einzigen neuen Fälle jene sind, die unter Anführungszeichen aus dem Ausland über rückkehrende Chinesen oder Chinesinnen oder andere Personen nach China gebracht werden. Was diese Zahlen betrifft, also grundsätzlich habe ich keine Informationen dazu, dass diese Zahlen nicht stimmen würden. Ich glaube, wir müssen oder wir sollten vorsichtig sein, insgesamt, wenn es um staatliche Statistiken geht, gerade im Bereich China, aber ich glaube auch insgesamt kann man das so sagen, es gibt Fälle oder es sind klare Fälle bekannt, zum Beispiel in meinem Forschungsbereich, wenn es um die Zahl von Arbeitskonflikten geht, dass man diese Zahlen mit Vorsicht behandeln sollte. Es gibt chinesische Meldungen zur Arbeitslosenrate zum Beispiel, die auch in der Wissenschaft zum sehr kritisch gesehen werden und die eigentlich eher als politische Signale wahrgenommen werden, denn als sozusagen tatsächlich überprüfbare Erhebungsergebnisse. Also grundsätzlich ja, man sollte vielleicht, wenn man sich mit offiziellen chinesischen Statistiken oder Zahlen aus dem chinesischen Staatsapparat auseinandersetzt, sollte man vorsichtig sein. Gleichzeitig sehe ich aber jetzt, wie gesagt, keinen besonderen Grund, diese Zahlen in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet zu diesem Punkt.
Und wie würdest du denn sagen, also meine Wahrnehmung ist jetzt so, das war heute zum Beispiel im Spiegel, wir verlieren den Propagandakrieg, so nach dem Motto. Die Russen und die Chinesen machen es jetzt ganz anders. Wie ist es denn in deiner Wahrnehmung, wie sich das jetzt tatsächlich gedreht hat? Also eben im Januar, als die Quarantäne ausgerufen wurde in einigen Regionen, da war tatsächlich noch so ein bisschen sehr große Distanz und ach, die bauen jetzt so schnell irgendwie Krankenhäuser in einer Woche, die brechen zusammen, die kommen damit nicht klar und so weiter. Und jetzt scheint es ja doch so eine Art Respekt vor China zu geben. Wie würdest du diesen Wandel beschreiben? Also ich finde das irgendwie ziemlich beeindruckend, wie schnell sich das gedreht zu haben scheint.
Das geht mir genauso. Ich finde den Wandel im internationalen medialen Diskurs zu China in der Frage Corona tatsächlich auch sehr bemerkenswert. Also ich finde, man müsste sozusagen zum einen erstmal darauf verweisen, dass, wie du schon angedeutet hast, dass es am Beginn des Ausbruchs des Virus in China oder zumindest wie das dann auch publik geworden ist, dass es einerseits sozusagen auch sehr rassistische Bilder in den in den Medien gab, im globalen Norden, auch in Deutschland beispielsweise, wenn man sich erinnert an die Spiegel-Ausgabe, ich glaube, es war Anfang Februar oder Ende Januar, die zum Coronavirus auf der Titelseite geschrieben hat, Made in China, zu einem Bild von einem als asiatisch oder einer asiatisch identifizierten Person. Es war de facto ein Bild tatsächlich aus Peking, aber eben Made in China, das sozusagen suggeriert hat, hier ist wieder ein Virus in China produziert. Und es gab auch sozusagen nochmal auch deutlich oder viel offensichtlich rassistische Zuschreibungen in anderen Medien in Europa. In französische Regionalzeitungen beispielsweise haben ganz offen rassistische Bilder aus sozusagen der Kolonialzeit des 19. oder Ende des 19. Jahrhunderts aufgegriffen und von der gelben Gefahr oder dem gelben Alarm gesprochen. So. Also es gab sozusagen einerseits diese rassistischen oder einen rassistisch aufgeladenen Diskurs mit dem Blick von außen nach China, was da gerade vorgeht. Das ging dann auch, also andere Beispiele sind dann Debatten darüber, dass der Virus deswegen entstanden sei, weil es zu wenig Hygienevorschriften in China gäbe beispielsweise oder die Chinesen essen wilde Tiere oder andere diskursive Versatzstücke, die da immer wieder aufgetaucht sind. Ich glaube, das ist sozusagen der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass es in dieser ersten Phase im Januar dann auch sehr stark in der Berichterstattung zu China auch eine Debatte war, die in erster Linie eigentlich auf den autoritären chinesischen Staat abgezielt hat. Ja? Also es ging sehr schnell darum, ist dieser Virusausbruch und die damit zusammenhängende Krise, die immer deutlicher wurde, ist das eine Gefahr für die politische Stabilität der kommunistischen Partei und so weiter und so fort. Aber das waren alles Diskussionen oder alles auch Diskurse in der Medienberichterstattung, die diesen Virus sozusagen als Teil genommen haben von einer Konstruktion des anderen, des Chinesischen unter Anführungszeichen, während überhaupt oder kaum Medienberichterstattung vorhanden war, die sich mit der Gefahr auseinandergesetzt hat, dass sich dieser Virus eben auch in einer hyperglobalisierten kapitalistischen Gesellschaft, Weltgesellschaft auch ausbreiten kann, ja. Also das war sozusagen oder vor allem im Januar der dominante Diskurs. Genau, und ich finde es eben auch bemerkenswert, dass sich sozusagen mittlerweile der Diskurs eigentlich ins genaue Gegenteil gewendet hat und immer noch mit dieser Konstruktion des anderen und mit diesem Bild von China als in erster Linie autoritärer Staat gespielt wird, aber jetzt genau umgekehrt sozusagen darauf verwiesen wird, es bräuchte doch auch, um diese Krise zu bekämpfen, um diesen Virus zu bekämpfen, ist es notwendig, autoritäre staatliche Strukturen zu haben, um unter Anführungszeichen durchgreifen zu können oder Maßnahmen setzen zu können, wie sie in China eben erfolgt sind. Und ich finde diesen Wandel im Diskurs tatsächlich auch sehr bemerkenswert.
Und wie ist das dann auf dem Boden in China, was, also besonders natürlich in Wuhan oder in der Provinz Hubei, die Menschen, die vor Ort sind, ich glaube, in Hubei ist jetzt die Quarantäne gelockert worden, aber was haben sie sich unterziehen müssen? Wie sollen wir uns das Leben dort vorstellen?
Also es ist ganz interessant, dass es in den sozialen Medien insbesondere, also im Internet, aber insbesondere in den chinesischen sozialen Medien, auf Plattformen wie WeChat, das ist sowas ähnliches wie die chinesische Version von WhatsApp, nur mit viel mehr Funktionen, oder auch auf Weibo, der unter Anführungszeichen chinesischen Variante von Twitter, dass es sozusagen einen sehr breiten Austausch über die Lage in Quarantäne gab. es gibt da sozusagen, es wurde da in der Diskussion zu diesen Beiträgen dann auch darauf verwiesen, dass es gar ein eigenes Genre sei, quasi Tagebücher aus der abgeriegelten Stadt Wuhan. Und wenn man sich sozusagen diese Beiträge ansieht in den chinesischen sozialen Medien, dann war vor allem eben im Januar oder Ende Januar dann und im Februar waren diese Berichte geprägt von sehr, sehr großer Verunsicherung darüber, wie lange die Quarantäne noch andauert, eine Verunsicherung und Angst davor, sich mit dem Virus anzustecken, auch Empörung über Berichte dazu, dass es zu wenig medizinisches Personal oder medizinische Geräte und zu wenig Betten gibt in der Stadt Wuhan. Also da hat, genau, es war schon ein sehr starker Diskurs von Verunsicherung, aber auch immer wieder von der Kritik am Krisenmanagement der Kommunistischen Partei, der da durchkam. Mittlerweile hat sich das verändert. Mittlerweile in mehrerer Hinsicht, also zum einen ist es eben so, dass die Quarantänemaßnahmen und Ausgangssperren in fast allen Provinzen schrittweise gelockert wurden. Also die letzte Provinz, die das jetzt im Moment eben auch schrittweise durchführt, diese Quarantänemaßnahmen aufzuheben, ist die Provinz Hubei und die Provinzhauptstadt Wuhan. Das ist ein schrittweiser Prozess. Ab Mitte Februar haben auch schon wieder Fabriken begonnen, langsam die Produktion zu starten, auch Geschäfte sind wieder offen und auch Berichte von Freunden und Genossen und anderen und Aktivistinnen in China zeigen, dass sozusagen langsam, immer noch nicht vollständig, aber langsam wieder ein Leben im öffentlichen Raum entwickeln kann.
Genau. Und dann ist ja jetzt quasi genau darum die Frage im Brand, jetzt abgesehen von propagandistischen Bildern und ob man jetzt wirklich allen Zahlen glauben kann, das weiß man ja tatsächlich auch in anderen Ländern auch nicht so ganz, oder man weiß nicht, welche Politiker verschweigen, ob sie es haben oder nicht. Auf jeden Fall, wie kann man das denn sagen? Also ist dann der chinesische Staat tatsächlich besser darin gewesen, die Quarantäne durchzusetzen? Also würdest du sagen, mit einem autoritären Parteiapparat, den man da so vor Augen hat oder der auch so sozusagen so gezeichnet wird, kann der tatsächlich besser durchgreifen? Also stimmt überhaupt dieses Bild von dem durchgreifenden KP, von der durchgreifenden KP so auch vor Ort? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, in der Hinsicht muss man auch wieder unterschiedliche Ebenen unterscheiden, würde ich sagen. Also zum einen ist vielleicht erstmal darauf zu verweisen, oder müsste man sich sozusagen erstmal konkret darüber unterhalten, was waren denn die zentralen Maßnahmen, die in China umgesetzt worden sind. Das ist eben einerseits eben großflächige und sehr strikt umgesetzte Quarantänemaßnahmen, also vor allem fokussiert auf die Provinz Hubei und die Stadt Wuhan, aber eben auch in den meisten anderen Teilen Chinas. Dann eine Einschränkung zu Reisen, also die Grenzen nach außen wurden geschlossen, aber auch die Grenzen innerhalb Chinas, also es wurde sozusagen erschwert, von einer Provinz in die nächste zu reisen, und eben Hubei war komplett abgeschlossen. Contact Tracing war besonders bedeutend auch im Fall China, also die Rückverfolgung von Personen, die andere Personen angesteckt haben, und eine weite Verbreitung oder weitreichend erfolgende Tests von Personen einfach. Das waren sozusagen die zentralen Maßnahmen, die in China durchgesetzt oder umgesetzt worden sind und die eben auch sozusagen durchaus Erfolg, oder es scheint zumindest so, dass diese Maßnahmen sehr wohl erfolgreich waren. Aber ich glaube, die eine Ebene, auf der man sozusagen jetzt diese Frage der effektiven Maßnahmen oder ob das sozusagen jetzt die einzige Maßnahme ist oder die einzigen Arten von Maßnahmen sind, die man auch anderswo umsetzen muss, dass man da auf der einen Ebene schon mal unterscheiden muss, dass es auch betonen muss, dass es auch andere Staaten gibt, vor allem in Ostasien, die ohne oder mit weniger autoritären und restriktiven Maßnahmen es geschafft haben, den Virus einzudämmen und eben auch die Ansteckung von weiteren Teilen der Bevölkerung zu stoppen. Was da immer, oder ein Staat, der da immer wieder in der Diskussion genannt wird, ist Südkorea. Südkorea hat eben auch sehr stark auf Contact Tracing gesetzt und auch auf weitflächige Tests, medizinische Tests von der Bevölkerung, verbunden auch mit einer weitreichenden Informationskampagne. Also es wurden sozusagen von staatlicher Seite Informationen über neue Ansteckungsfälle direkt an Mobiltelefone, also zum Versand, man hat sozusagen so Alarmmeldungen bekommen dazu. Es gab weitreichende öffentliche Informationskampagnen zu Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass man einen Mundschutz tragen sollte oder sich eben auch die Hände waschen sollte. Aber dieses Maßnahmenpaket in Südkorea ist beispielsweise wurde umgesetzt, ohne weitgehend ohne Ausgangssperren und ohne Quarantänemaßnahmen, so wie sie in China durchgeführt worden sind. Taiwan wäre übrigens ein weiteres Beispiel, wo ebenfalls Contact Tracing, weitreichende Tests im Zentrum standen und ebenfalls darauf verzichtet worden ist, sozusagen autoritär von staatlicher Seite Lockdowns oder sozusagen Quarantänemaßnahmen durchzuführen. Genau. Also ich glaube, dass das sozusagen ein wichtiger Aspekt in dieser Debatte ist.
Ja, ich finde das auch total interessant. Also dieses Testing, da kann man vielleicht den Thomas Pueyo, der auf Medium gerade ein Superstar geworden ist, der vielfach dazu geschrieben hat und das mittlerweile wird immer, jeder neue Artikel von ihm wird automatisch auch übersetzt, auch auf Deutsch. Da können wir die Links in die Notizen zur Sendung auch reintun. Er schreibt es tatsächlich, dieses Contact Tracing im Grunde testen, testen, testen. Das ist das Motto jetzt vom Weltgesundheitsorganisation. Man sagt, das Niveau an Testen wäre eigentlich relativ hoch in Deutschland und vielleicht deswegen haben wir so wenig Todesfälle zum Glück. Andererseits, also wenn es momentan so ist, hast du ein Fieber, dann ist eigentlich, nee, du bekommst keinen Test, du sollst dich einfach nur zu Hause isolieren hier in Deutschland. Wogegen, wenn ich das richtig verstehe, in Südkorea wie auch in China und andere, da wird viel offensiver damit umgegangen. Ich verstehe das Problem, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn einer das hört, der tatsächlich sich auskennt mit der medizinischen Lage, bitte melde dich bei uns, weil wir würden gerne das auch bringen, dass einfach, es gibt nicht die Kapazität, um solche Tests so flächendeckend auszuführen. Diese wird ständig ausgebaut, aber eigentlich ist die Ausgangssperre eine billige und ziemlich grobe Lösung, weil man eben nicht genug testen kann. Also da gibt es diesen Fall, wo die haben so eine kleine Stadt in Norditalien von 3000 Einwohnern durchgetestet und ja, sieh mal an, da waren plötzlich sehr, sehr viele Leute, die überhaupt keine Symptome hatten, aber doch infiziert waren und es selbst nicht wüssten. Also das nur mit diesen wirklich flächendeckenden Tests, dass man so nicht nur to mitigate, also irgendwie in Grenze halten, sondern wirklich to suppress, also die Verbreitung zu unterdrücken. Aber mir scheint es interessant, dass in diesen ostasiatischen Staaten, die haben fast alle erfolgreich digitale Lösungen da genutzt. Hier in Deutschland ist immer die Parole, Datenschützer schlagen Alarm, also Datenschützer schlagen immer Alarm, das ist die Wörter gehören immer zusammen, was ich gut verstehen kann, aber ich habe ein bisschen Problem damit, wenn Google eigentlich alle diese Daten schon hat und ich die Daten eigentlich mehr oder weniger geben muss, aber die Regierung hat sie nicht oder dürfte sie nicht verwenden, also das scheint mir schon ein Schiefstand da zu sein, aber das ist auch in China, man muss tatsächlich so ein grünes, so virusfrei auf dem Smartphone vorzeigen können und an manchen Kontrollposten so vorbeizugehen, ist das nicht wahr?
Genau, also es gab zum Beispiel auch eben, wenn man, also das weiß ich sozusagen auch aus privaten Gesprächen mit Freunden in China, wenn man beispielsweise mit dem Auto über eine Provinzgrenze sozusagen gefahren ist und von der Autobahn abgefahren ist, wurde man beispielsweise sofort Fieber gemessen, es wurde sozusagen aufgenommen, von wo man kommt, wo man hinfährt. Man musste sich dann in seiner Wohnung oder in dem Wohnkomplex eben auch dem dortigen Nachbarschafts- oder Parteikomitee melden und musste dann, wenn man aus einer anderen Provinz kommt, und das musste gar nicht Hubei sein, sondern auch aus anderen Provinzen Chinas, musste dann erstmal 14 Tage in Quarantäne in der eigenen Wohnung bleiben. Das wurde teilweise auch sehr stringent überwacht. Das klingt jetzt völlig absurd, aber tatsächlich mit Videokameras vor einzelnen Wohnungstüren, die sozusagen einzelne Wohnungen tatsächlich überwacht haben und versucht haben, diese Ausgangssperren sozusagen zu umzusetzen. Also genau, das ist sozusagen, und da könnte man noch weitere Beispiele nennen, aber ich würde gerne vielleicht nochmal auf die Ausgangsfrage zurück, weil wie am Anfang betont, ich finde es eigentlich sozusagen eher gefährlich oder sozusagen nicht zielführend, wenn ich oder andere Sozialwissenschaftler sich großartig über die richtigen oder falschen Maßnahmen zur Bekämpfung von Pandemien äußern. Also ich finde, es ist besser, man sozusagen hält das zu den Mund. Wichtiger finde ich sozusagen, wenn wir uns über die politischen Implikationen dessen äußern. Und da ist sozusagen, wie gesagt, ich finde es an dem Punkt soweit zumindest wichtig, dass man betont, dass wenn jetzt viele auf China als erfolgreiches Beispiel für den Umgang in der Seuchenbekämpfung oder der Bekämpfung dieser Pandemie verweisen, dass man zum einen aufzeigt, man kann auch Maßnahmen umsetzen ohne einen nicht so derart großen autoritären Anteil aufweisen, oder sozusagen man kann das Virus auch sozusagen eindämmen, wie die Beispiele Südkorea und Taiwan zeigen, wenn man nicht mit den gleichen autoritären Mitteln vorgeht. Ich glaube, soweit kann man sozusagen argumentieren. Viel darüber hinaus will ich eigentlich da an dem Punkt nicht gehen, weil wir könnten nämlich schon auch über die Vor- und Nachteile oder die sozusagen eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen in Westeuropa oder in den USA beispielsweise reden. Mhm. Und da finde ich es viel problematischer, also sozusagen nicht viel problematischer. Ich will es nicht werten, aber man muss sich sozusagen schon vor Augen halten, dass Deutschland, Italien und eigentlich alle anderen Staaten außerhalb Ostasiens mehrere Wochen lang Zeit hatten, sich auf die Gefahr der Ausbreitung dieser Epidemie, die dann zu einer Pandemie geworden ist, vorzubereiten. Dass es aber im Endeffekt zumindest für uns Außenstehende schon so wirkt, als wären diese Vorbereitungen nicht wirklich getroffen worden oder nicht zumindest in einem auch ausreichenden Maß getroffen worden. Das ist ein Punkt, und dann könnte man sich dann nochmal so einzelne Beispiele herausnehmen und sich die Herangehensweise der britischen Regierung beispielsweise ansehen, ja, also sozusagen neoliberale Maßnahmen im Umgang mit Corona. Also das sind sozusagen, wisst ihr, das sind, ich finde.
Da dürfen wir Steve nicht mit triggern. Wir reden sehr oft über Boris Johnson.
Ich bleibe gespannt.
Nein, Steve, du darfst jetzt nicht damit anfangen.
Ich finde da ich würde super finden, wenn ihr sozusagen einen Podcast macht mit entsprechend medizinisch geschulten Menschen, die sozusagen Aussagen darüber treffen. Ich würde aber trotzdem vielleicht, ich rede sehr viel, sorry, aber ich würde vielleicht trotzdem noch einen Punkt erwähnen, der jetzt sozusagen abseits von autoritär durchgesetzten Quarantänemaßnahmen vielleicht nochmal hervorzuheben sind in der Vorgehensweise Chinas, die definitiv auch kein Vorbild sein sollten. Und das ist sozusagen die Zensur und Repression die Zensur von Informationen zum Virus und die Repression von Menschen, die diese Informationen weitergeben über einen sehr langen Zeitraum. Ja? Also wir reden jetzt, China hat, oder die chinesische Regierung, auch da muss man aufpassen, die chinesische Zentralregierung und die Kommunistische Partei haben ab Ende Januar alle verfügbaren Ressourcen darauf fokussiert, das Virus einzudämmen und sich dabei vor allem eben klarerweise auf die Provinz Hubei konzentriert. Aber ich finde, man sozusagen müsste in der Bewertung auch immer mit ein mit eindenken, dass es eben in der Phase davor, also seit der erste Fall schon im Dezember bekannt geworden ist, bis dann eben spätestens oder bis hin zum 20. Januar, dass Informationen zu diesem Virus unterdrückt worden sind. Und auch Personen wie zum Beispiel der mittlerweile aufgrund leider seines Todes bekannte Whistleblower-Arzt Li Wenliang, der schon am 30. Dezember von dem Virus geschrieben hat in sozialen Medien und der dann festgenommen worden ist. Also diese Aspekte muss man sozusagen mit bedenken, wenn man über die chinesischen Maßnahmen in der Bekämpfung des Virus spricht.
Ja, auf jeden Fall. Und was man ja auch, finde ich, nicht so richtig erfährt, zumindest ich habe davon nichts mitbekommen, ist, wie denn jetzt China mit den wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen umgegangen ist, weil das ist ja jetzt, also gerade heute, wo wir das aufnehmen, hat die Bundesregierung beziehungsweise jetzt auch das Parlament abgestimmt über die Rettungspakete und also viele, viele Milliarden Euro. Und was hat China in der gleichen Weise erstmal wirtschaftlich gemacht? Du hast gerade schon drüber gesprochen, dass die Produktion wieder langsam losging. Was war denn mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in dem Monat, wo die Produktion eingestellt wurde? Wurden die sozial abgesichert oder gab es irgendwo Streiks? Also von sowas kriegt man ja ganz wenig mit, aber da du ja forschst zu sozialen Bewegungen und Streiks, weißt du ja wahrscheinlich mehr.
Also einerseits zu den staatlichen Maßnahmen ist es also bis dato so, dass es noch kein vergleichbares Rettungspaket gibt. Also wenn man sich auch daran erinnert, welches Maßnahmenpaket China in der letzten größeren Krise 2008/2009 umgesetzt hat, noch hört man nichts von vergleichbaren Maßnahmen. Es ist anzunehmen, dass es auch in dem Fall größere staatliche Investitionen benötigt. Allerdings sind die Handlungsspielräume für derartige Finanzpakete oder für Stimuluspakete der chinesischen Zentralregierung auch relativ eingeschränkt, was mit der relativ großen Verschuldung des chinesischen Staates bzw. der lokalen Kommunen zu tun hat. Aber das ist, würde ich sagen, offen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es schon auch noch zu einem Finanzierungs- oder Investitionspaket kommen wird. Was bisher vor allem versucht worden ist in wirtschaftlicher Hinsicht, ist der Versuch mit Steuererleichterungen Unternehmen unter die Arme zu greifen, die eben von dem Ausfall der Produktion betroffen waren und auch nach wie vor sind. Also Steuererleichterungen ist ein zentraler Aspekt. Ein weiterer Aspekt, der umgesetzt worden ist in den letzten Wochen, ist, dass der chinesische Lokalstaat, also die lokalstaatliche Ebene, lokalstaatliche Regierungen Sozialversicherungsbeiträge, die Unternehmen eigentlich abliefern müssen, dass das von lokalstaatlichen Akteuren übernommen wird. Also in China ist es in der Regel so, dass Unternehmen, was Sozialversicherungsbeiträge anbelangt, circa 2/3 der Kosten übernehmen, während die Beschäftigten selbst 1/3 übernehmen. Und hier wurde sozusagen ganz gezielt die Unternehmen zu unterstützen, indem das von staatlicher Seite abgedeckt wird. Ich finde, wir sollten vielleicht auch ganz kurz auf die Auswirkungen der chinesischer Arbeiter und Arbeiterinnen zu sprechen kommen, weil sich auch in China, und das mittlerweile bekommt man das ja auch hier, oder ist das ja auch hier ein Thema, weil auch in China der Coronavirus und die Corona-Krise natürlich auch eine Klassendimension hat. Also das heißt, die Personengruppen, die Teile der Gesellschaft, die besonders von den negativen Auswirkungen der Krise betroffen sind, ist auch in China die chinesische Arbeiterinnenklasse und sozusagen andere subalterne Gruppen. Insbesondere betroffen von den Auswirkungen sind chinesische Wanderarbeiterinnen, Also es gibt in China, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Podcast zu China gemacht habt, aber es gibt in China insgesamt ungefähr 299 oder zwischen 280 und 290 Millionen sogenannte Wanderarbeiterinnen, das heißt Arbeitsmigrantinnen, die aus ländlichen Regionen in China in Richtung der Städte migrieren und dort eben arbeiten. Und die, diese Wanderarbeiterinnen sind sozusagen sehr, sehr stark von den Produktionsausfällen und von den Auswirkungen auf die Wirtschaft in China betroffen. Das Problem dabei oder ein Problem dabei ist nicht nur, dass große Teile der Löhne natürlich jetzt erstmal weggefallen sind im Februar und jetzt auch noch im März, sondern dass ein großer Teil chinesischer Wanderarbeiterinnen auch nicht ausreichend sozial abgesichert sind, also nicht ausreichend integriert sind ins soziale Absicherungssystem. Es gibt in China zwar sozusagen den Versuch, ein allgemeines Sozialversicherungsnetz aufzubauen, das sozusagen Gesundheitsversicherung, Pensionen etc. umfasst, aber de facto ist es so, dass diese Wanderarbeiterinnen zu einem sehr großen Teil immer noch nicht von diesen Absicherungen profitieren. Es gibt zum Beispiel Zahlen jetzt aus dem Jahr 2015, wo von chinesischer staatlicher Seite tatsächlich, wo deutlich wurde, dass beispielsweise nur 19% aller chinesischen Wanderarbeiterinnen eine Gesundheitsversicherung hatten. Oder eben eine andere Zahl ist, nur 20% hatten eine Pensionsversicherung. Das heißt, diese Arbeiterinnen sind, wie gesagt, nicht nur von dem Ausfall der Löhne sehr stark betroffen jetzt in dieser Phase, sondern eben auch davon, dass sie in Zeiten der Arbeitslosigkeit sozusagen auch kein staatlich organisiertes soziales Absicherungsnetz haben. Was bis dato dazu beigetragen hat, dass es, oder was bis dato diese Situation abgefedert hat und was man immer mitdenken muss, ist, dass der Virusausbruch und die Stilllegung der Produktion in China zu einer ganz bestimmten Zeit stattgefunden hat, und zwar zur Zeit des chinesischen Neujahrsfests. In China ist es so, dass zum chinesischen Neujahrsfest die Produktion ohnehin für einen gewissen Zeitraum stillgelegt wird, weil das der zentrale Feiertag in China ist und Wanderarbeiterinnen, aber auch andere zum Beschäftigte zu diesem Zeitpunkt mit bei ihren Familien sind und dort in der Regel mehrere Tage, eine Woche oder auch bis zu zwei Wochen oder sogar einen Monat verbringen, bis sie dann wieder zurück migrieren dorthin, wo sie arbeiten. Also das vorhin angesprochene Beispiel Foxconn-Arbeiterinnen, die arbeiten in der Regel bis Mitte, Ende Jänner, je nachdem, wann das Neujahrsfest stattfindet, in den Fabriken, kehren dann in ihre Herkunftsdörfer zurück, bleiben dort für eine Woche bis zu einem Monat und gehen dann wieder zurück an den Arbeitsplatz. Und diese Situation, dass das sozusagen sich zeitlich überschnitten hat, hat die Folgen jetzt erstmal abgedeckt. Ja, also es war sozusagen in einer Zeit, in der diese Wanderarbeiterinnen ohnehin davon ausgegangen sind, dass sie in dem Zeitpunkt keine Einkünfte haben. Die zentrale Frage ist jetzt eben, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird. Weil wenn wir uns die aktuellen Zahlen zur Industrieproduktion ansehen, beispielsweise, die ist auch im Februar, ich glaube, die letzten Zahlen waren um 14% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr zur gleichen Zeit. Das heißt, das ist der eine Punkt, und der zweite Punkt ist, dass durch die globale Ausbreitung des Virus es eben auch so ist, dass globale Warenketten und die globale Nachfrage nach Produkten, die China produziert werden, sehr stark beeinträchtigt ist. Das heißt, die Auftragszahlen gehen zurück. Und auch wenn Fabriken und andere Unternehmen in China jetzt langsam wieder zu produzieren beginnen und langsam chinesische Wanderarbeiterinnen wieder zurück an ihre Arbeitsplätze kehren, heißt das immer noch nicht, dass das auch sozusagen dann sofort einen wirtschaftlichen Aufschwung bringt. Ich glaube, wir müssen eigentlich eher mit dem Gegenteil rechnen, dass sich diese globale Ausbreitung des Virus auch nochmal durch die gesenkte Nachfrage nochmal wirtschaftlich rückwirkt auf China. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar, was ich gesagt habe.
Ja, also da wird vermutlich China und Deutschland als die zwei exportstärksten Nationen werden vermutlich, ich kann es nicht erwarten, dass es nicht eine extrem große Rezession jetzt geben wird durch diesen Zusammenbruch. Aber was ich merke immer wieder, weil ich kenne mich mit China überhaupt nicht aus, aber was ich so mitbekomme von den Medien, von den Zeitungen hier, ist, sage ich mal, die liberalen Kämpfe, nicht die Kämpfe gegen Zensur oder die Sorgen wegen Social Capital, die Repressionen der Uiguren davor von den Tibetern und so. Das kommt bei uns in den Zeitungen vor. Das sind oft sehr legitime Kämpfe. Aber ich höre extrem wenig zu den Kämpfen der klassischen Arbeiterklasse, wie du da sagst, wo jetzt die Arbeiterklasse, wir beklagen bei uns in Deutschland, die gibt's nicht mehr, die produzieren den Jobs, dieses klassische so Stahl und Kohle und so weiter. Das ist jetzt wirklich nach China fast exportiert worden, könnte man sagen. Aber finden die Arbeitskämpfe da statt? Also das Einzige, was ich wirklich bei mir im Kopf geblieben ist, waren diese Reihe von Selbstmorden bei Foxconn gegen die absolut unmenschlichen Konditionen da. Aber also ohne zu bösartig da klingen zu wollen, also Selbstmord als Form von Protest ist natürlich extrem, aber nicht besonders zielführend. Also gibt's Streiks? Was passiert eigentlich damit? So viele Menschen, die nach diesen klassischen Bedingungen, die wir kennen, so das war in der 19. Jahrhundert, war die Arbeiterklasse zusammengefärscht in diese Fabriken und die konnten sich so deswegen organisieren. Findet das auch jetzt in China, wo ähnliche Bedingungen jetzt vorherrschen?
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube auch, dass das sozusagen leider immer noch zu wenig beachtet wird, dass es in China eine große Zahl an Streiks und anderen Formen von Arbeitsprotesten gibt. De facto ist es so, dass in China Streiks und Demonstrationen von Arbeiterinnen keine Ausnahme, sondern die Regel sind. Vielleicht ein paar Zahlen dazu, oder das Problem vielleicht, um das vorwegzunehmen, das Problem sozusagen in der Forschung dazu, oder auch aus aktivistischer Perspektive ist, dass es keine Streikstatistiken in China gibt. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir uns darum unterhalten, eigentlich immer auf dann unabhängige Untersuchungen beziehen, die meistens Erhebungen machen auf Basis von Streikmeldungen in sozialen Medien oder eben in anderen Formen online. Das ist ja nur vorweggeschickt. Also sozusagen es gibt sozusagen keine klar verifizierbaren Zahlen. Aber wenn wir sozusagen wenn wir das mitbedenken, ist es dennoch so, wie gesagt, dass Arbeitskämpfe in China eine Regel darstellen, nicht die Ausnahme sind. Die Hongkonger NGO China Labor Bulletin, die eine sogenannte Strike Map auch führt, die ich jedem und jeder auch mal empfehlen würde, da einen Blick drauf zu werfen, die eben diese Erhebungen auch durchführen zu Streiks in China. Die haben beispielsweise zwischen 2013 und 2017 insgesamt 8.690 Fälle von Arbeitskämpfen in China festgestellt. Und diese Zahl, diese 8.000 im Zeitraum 2013-2017, sind nach Aussagen der NGO ungefähr 5-10% der tatsächlichen Zahl an Arbeitskämpfen, die in diesem Zeitraum stattgefunden hat. Auch chinesische Sozialwissenschaftler haben beispielsweise Ende der 2000er Jahre, war eine der letzten größeren Publikationen in der Hinsicht, Ende der 2000er Jahre davon gesprochen, dass es pro Jahr ca. 30.000 Arbeitskämpfe gegeben hat. Also es ist schwierig, diese Zahlen zu verifizieren, wie gesagt, aber Arbeitskämpfe sind sehr weit verbreitet in China, das kann man in jedem Fall so festhalten. Gleichzeitig und diese Arbeitskämpfe werden in erster Linie getragen auch von den vorhin schon angesprochenen migrantischen Arbeiterinnen in China, also den chinesischen Wanderarbeiterinnen. Könnte ich noch ein paar Dinge zu den Charakteristikern dieser Arbeitskämpfe sagen. In den 2000er Jahren war es so, dass die Mehrzahl dieser Proteste in der verarbeitenden Industrie stattgefunden hat. Also 2013 waren es sogar noch ca. 40% dieser Arbeitskämpfe haben in der Industrieproduktion, also von klassischen Fabrikarbeitern, wurden von klassischen Fabrikarbeitern durchgeführt. Das hat sich mittlerweile verschoben. Insgesamt gesehen ist es in Bezug auf die letzten Zahlen 2019 so, dass 34% der Arbeitskämpfe in der chinesischen Bauindustrie stattgefunden haben, 18% im Dienstleistungssektor und 14% nur mehr in der verarbeitenden Industrie. Was vielleicht, dann, wenn man sich diese Zahlen jetzt vor Augen führt und auch vor Augen führt, dass das in unterschiedlichen Sektoren stattfindet, dann könnte man natürlich auch die Frage stellen, naja, ist das nicht ein Faktor, der eigentlich die soziale oder sozial- und politische Stabilität in China grundsätzlich in Frage stellen würde? Da ist es wichtig, dann zu erwähnen, dass diese Arbeitskämpfe in der Regel begrenzt sind, und zwar sowohl in räumlicher Hinsicht als auch in hinsichtlich ihrer Inhalte, ihrer Forderungen. In der Regel sind Arbeitskämpfe und Streiks relativ klein, und in der Regel sind sie beschränkt auf eine Fabrik. Also es kommt sehr selten, nur in Ausnahmefällen, zu sogenannten Copycat-Strikes, das sozusagen also ansteckende Streiks, die von einer Fabrik dann auf die andere ausgeweitet werden. Ein weiteres Charakteristikum ist, dass diese Streiks auch in erster Linie saisonal stattfinden. Das heißt, es gibt gerade am Ende des Jahres, vor dem chinesischen Neujahrsfest, meistens eine deutliche Erhöhung und dann wieder eine sehr starke Abflachung über den Rest des Jahres. Und auch was die Forderungen betrifft, ist zu betonen, dass die Forderungen in erster Linie klassische ökonomische Forderungen sind. Also in den letzten Jahren waren es immer zwischen 80% und 90% der Forderungen haben sich bezogen auf Lohnaspekte oder in erster Linie auf die Auszahlung von Lohnrückständen beispielsweise. Das war der zentrale Aspekt. Politische Streiks oder also Streiks, die Zentralregierung als Adressaten haben, finden kaum statt. In der Regel ist es so, dass wenn es über ökonomische, also über Lohnforderungen hinausgeht und auch die Regierung kritisiert wird in diesen Streiks, dass es in erster Linie um die lokale Regierung geht. Also es Streiks, wenn sie die Regierung adressieren, dann geht es in erster Linie darum, dass die lokale Regierung bestimmte Maßnahmen nicht umgesetzt hat. Beispielsweise, dass es zu keiner Anhebung des lokalen Mindestlohns gekommen ist oder dass das Arbeitsgesetz nicht entsprechend umgesetzt worden ist. Aber die Zentralregierung steht in der Regel nicht in der Kritik, sondern wird eher als Instanz gesehen, die intervenieren sollte, um diese Arbeitskämpfe, um die lokale Regierung dazu zu bewegen, im Sinne der Arbeitenden zu intervenieren. Ja, also die Zentralregierung wird da sozusagen als helfende Instanz gesehen, die darüber informiert werden muss, dass es lokale Missstände gibt. Und deswegen ist es auch so, dass die Kommunistische Partei und der chinesische Staat diese Arbeitskämpfe zwar schon sehr ernst nehmen, aber es bis dato nicht zu einer tatsächlichen Herausforderung für die politische Stabilität gekommen ist.
Dann stelle ich zum Schluss ein sehr einfache, aber für mich sehr komplizierte Frage, weil ich finde, wir haben alle irgendwie Probleme, um über China zu denken. Ein guter Freund von mir zitiert sehr gern Volker Pispers: Na, hat man nur ein Feinbild, dann hat der Tag Struktur. Und wer ist, wenn wir auf China blicken, das wird die neue Übermacht, was sollen wir erhoffen? Wer muss sozusagen besiegt werden? Weil wir haben einerseits so viel Ausbeutung, die Proletarisierung, die Unterdrückung von Menschen. Wir haben das Auslandskapital, was dann so stark sich an China so Rendite machen will. Wir haben so viele neue Milliardäre, aber gleichzeitig haben wir die Staatsbürokraten auf sehr viele unterschiedliche Ebenen. Wir haben die Zentralregierung, du hast gesagt, ja, die Leute manchmal, das ist so wie frühzeitig, hat man vielleicht so gegen den bösen Adligen oder Offiziellen so vor Ort, hat man so die Petition an den Kaiser gestellt, dass jetzt die Zentralregierung in Beijing als so Heilsbringer, der vielleicht für Recht und Ordnung sorgen wird, gesehen wird. gleichzeitig, wir haben aber auch so in USA oder sonst bei vielen Sicherheitsdiensten, oder man will so gerne China als der Bösewicht darstellen, Donald Trump selbstverständlich, aber China, also das ist immer so mit einem Propagandakrieg belegt, also jeder so großzügige Geste der Chinesen in so mit Hilfsgütern oder so wird sofort als, siehst du, Propaganda, das hat kürzlich auch den Marshall Fund hier in Deutschland kritisiert, was ich irgendwie nicht ganz ohne Ironie fand. Aber wie sollen wir China verstehen? Also wen gibt es zu besiegen, damit überhaupt ein bisschen, ein Stück mehr Gerechtigkeit und Menschlichkeit in diese Welt kommt, in eine Nation, die demnächst so viel mehr an Einfluss angewinnen wird?
Das ist auch wieder eine sehr breite Frage, aber eine schöne Frage. Ich würde die Frage beantworten, indem ich vielleicht nochmal kurz Bezug nehme auf das, was sich tatsächlich jetzt an Protest und Kritik in China in den letzten Wochen und Monaten und auch aktuell im Rahmen der Corona-Krise abgespielt hat, um vielleicht die Frage in einer anderen Form nochmal zu beantworten, und zwar, worauf adressiert sich sozusagen Kritik auch der arbeitenden Bevölkerung oder der Bevölkerung, die von der Corona-Krise in China am stärksten betroffen ist. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass es auch vor allem online sehr starke Kritik am Krisenmanagement der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei gekommen ist in China, und dass das vor allem dann auch im Zeitraum des Todesfalls des Whistleblower-Arztes Li Wenliang am 7. Februar dann nochmal befeuert worden ist. Und diese Kritik ist tatsächlich, also wenn man sozusagen China jetzt auch nicht nur jetzt erst sozusagen beachtet, sondern sich auch auch soziale Proteste und das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft in China länger ansieht, hat das durchaus auch ein bemerkenswertes Ausmaß erreicht, diese Kritik, weil sie eben sehr verbreitet war. Aber auch an dem Punkt ist nochmal zu betonen, und das hast du jetzt schon angesprochen, dass die Kritik in erster Linie auf lokale Parteikader und Regierungsvertreter gerichtet war. Das heißt, in erster Linie auf Parteikader der Provinz, auf dem Level der Provinz Hubei oder auf Kader in Partei und Staat in der Stadt Wuhan. Und der zweite Aspekt, der vielleicht sozusagen jetzt, der deine Frage vielleicht nicht ganz beantwortet, aber den ich sozusagen für das Verständnis, was jetzt gerade in China abgeht, wichtig ist, ist eben auch, dass die Zentralregierung sehr erfolgreich und effektiv mit dieser Kritik umgegangen ist. Zum einen war es so, dass es schon Ende Januar dann und eben dann Anfang Februar einen bemerkenswert offenen Umgang mit Unmut in der Bevölkerung gab. Was heißt das konkret? Das heißt, dass beispielsweise staatliche Medien auch ganz offen Engpässe an medizinischen Geräten, Engpässe an Personal, Engpässe an Krankenbetten in Wuhan und der Provinz Hubei thematisiert haben, dass Journalisten auch zugelassen worden sind von diesen Medien, um vor Ort darüber zu berichten. Das ist durchaus auch genau sehr, sehr bemerkenswert, wenn man das mit anderen ähnlichen Krisenfällen in der Vergangenheit in China vergleicht. Ein zweiter Aspekt, der sich sozusagen aber im Hintergrund abgespielt hat, war, dass es eben aber gleichzeitig auch eine relativ umfassende repressive Maßnahmen gab. Es gab zum Beispiel eine staatsweite Kampagne gegen all jene Personen, die sich in diesem Fall des Arztes Li Wenliang für Transparenz, Meinungs- und Medienfreiheit ausgesprochen haben oder auch Solidaritätsbekundungen unterzeichnet haben oder geteilt haben online. Und das ging, ich habe erst gestern mit einem befreundeten Aktivisten in China telefoniert, der selbst im Dezember für einige Wochen in Polizeigewahrsam war. Der hat davon berichtet, dass das auch bis hinunter auf die Dorfebene ging. Das heißt, dass Personen, die sich online geäußert haben, aufgesucht worden sind und in der Regel dann erstmal eingeschüchtert worden sind. Das heißt, es gibt in der Regel war es dann so, dass Eingeständnisse des Fehlverhaltens unterschrieben werden mussten oder eine Erklärung, dass das sozusagen nicht mehr nicht mehr gemacht wird. Aber es ging auch bis dahin, dass auch aufgrund dieser Online-Unterstützungserklärungen für Forderungen nach Transparenz, Meinungs- und Medienfreiheit, dass diese Unterstützerinnen in Polizeigewahrsam genommen wurden. Und das zeigt vielleicht auch schon, dass die chinesische Zentralregierung und die Kommunistische Partei schon auch sehr nervös waren in dieser Phase, Ende Januar, Anfang Februar, wie sich diese Situation auf die soziale Stabilität auswirkt. Ein anderes Beispiel für Repressionsmaßnahmen in diesem Zeitraum war, dass es auch Maßnahmen gegen Bürgerinnen gab, die sich selbst organisiert um die Finanzierung, Beschaffung und Verteilung von Schutzmasken organisiert haben. In Dutzenden chinesischer Städten gab es sozusagen Personen, die sich zusammengeschlossen haben und die diese Schutzmasken organisiert und verteilt haben, vor allem an städtische Reinigungskräfte, die ja immer noch auch unter Quarantänemaßnahmen arbeiten mussten. Auch derartige Gruppen wurden eben, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, eben auch derartige Gruppen waren von Repression betroffen. Es gab relativ rasch Nachfragen dazu, woher das Geld denn eigentlich kommt, das hier für die Anschaffung und Verteilung von Schutzmasken verwendet wird. Und es hat im Endeffekt, oder es hat damit geendet, dass diese mehr oder weniger autonomen Zusammenschlüsse dazu gezwungen wurden, mit staatlich kontrollierten NGOs zusammenzuarbeiten, das nicht mehr außerhalb von staatlich kontrollierten Bahnen zu machen. Also man hat sozusagen einerseits einen medial bemerkenswert offenen Umgang, man hat durchaus auch ein Ventil schaffen müssen. Ich glaube, man konnte auch gar nicht mehr anders reagieren, man konnte es nicht mehr vertuschen, dass es Probleme gibt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte man eben diese repressiven Maßnahmen. Und ein weiterer Aspekt, der dann eben auch in diesem Zeitraum durchgeführt worden ist und der aber auch eine Maßnahme ist, die auch in anderen Fällen von sozialen Konflikten in China weit verbreitet ist, ist, dass die Zentralregierung die Schuld auf die Lokalregierung sozusagen abgeschoben hat. Das heißt, das auch weiter befeuert hat oder weiter vorangetrieben hat, dass sich lokale Bürger ohnehin schon in erster Linie auf lokale Kader fokussiert haben. Das wurde durch die Maßnahme der Zentralregierung weiter befördert. Zum Beispiel wurde im Falle von Li Wenliang wurde eine zentralstaatliche Untersuchungskommission nach Wuhan geschickt, die Vertuschung und die Festnahme von Li Wenliang untersucht hat und ganz deutlich zu dem Schluss gekommen ist, dass es ein massives Fehlverhalten der lokalen Kader war. Und das hat eben auch dazu geführt, dass hohe Parteifunktionäre, sowohl der führende Parteifunktionär in der Provinz Hubei als auch der führende Partei, also der Parteisekretär der Stadt Wuhan, abgesetzt worden sind, ich glaube Ende Januar oder Ende Februar. Also das war sozusagen dieser Maßnahmenmix, der vielleicht auch zu beachten ist, wenn man sich mit dieser Kritik am Krisenmanagement und staatlichen Strategien im Umgang mit dieser Kritik beschäftigt. Und ein letzter, und wenn man jetzt weiter nach vorne blickt zeitlich und sich die aktuelle Situation ansieht, dann wurde diese Kritik am Krisenmanagement auch dahingehend abgefedert und deutlich abgeschwächt, als man sozusagen gesehen hat, wie im globalen Norden, wie in Europa und wie in den USA mit dem Coronavirus umgegangen worden ist. Also die chinesische Regierung und die chinesischen Medien berichten sehr breit und intensiv über die zu lasche und auch das unzureichende und gefährliche Handeln von westlichen Regierungen im Umgang mit dem Virus. Und da ist sozusagen dieser mediale Diskurs im Moment in China ist sehr stark geprägt eben von sozusagen einem nationalistischen Diskurs, der die chinesische Regierung als die bisher einzige erfolgreiche, den einzigen erfolgreichen Staat präsentiert im Umgang mit der Krise. Ich glaube, diese Aspekte sind vielleicht noch wichtig, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen ansieht.
Naja, Napoleon hat mal gesagt, wenn China erwacht, wird die Welt zittern. Ich wäre sehr interessant zu sehen, wenn die chinesische Arbeiterklasse erwacht, was die Welt
Steve
dann
bleibt
macht.
Steve bleibt Optimist, egal was passiert. Ne?
Mal gucken, aber das ist, man sieht, was alles aus den Entbehrungen des 19. Jahrhunderts in Europa passiert sind bei der Arbeiterklasse. Ist nicht direkt mit China vergleichbar, aber das sind schon auch starke Parallele. Daniel, wir bedanken uns recht herzlich bei dir. Tausend Dank dafür, dass man so viele Einsichten und auch so viel Differenzierung reinbekommen kann, wo man so oft so pauschal über China redet. Aber danke an alle, die uns hören. Auch wenn ihr allein seid, wir sind alle nicht allein. Zusammen halten wir zusammen und zusammen sind wir stark. Also vielen Dank fürs Hören. Wenn dir was einfällt, wenn du ein Feedback hast, wenn du uns Anregungen machen möchtest oder sogar Kritik hast, sag uns Bescheid. Wir wollen es wissen. Wir machen es für euch. Also wirklich, wenn etwas scheiße ist, dann bitte sag's Bescheid. Bei hub10.fm, unsere Webseite oder Facebook oder Twitter. Und ich glaube, Ines guckt auch bei dem Instagram vorbei.
Ich habe jetzt verstanden, wie Insta-Stories funktionieren, ja.
Hey, Mann, aber du bist jünger als ich und ich bin müde. Ich bin sowas von müde. Und also, wir freuen uns zu hören. Ansonsten, also wenn du es wirklich gut findest, kannst du jederzeit eine Spende. Wir haben laufende Ausgaben. Wir freuen uns sehr. hub10.fm/spenden. Aber auch wenn du kein Geld hast oder einfach uns einen Gefallen tun willst, empfehle uns weiter. Du kannst, teil es mal auf, wo immer du halt unterwegs bist oder sogar im echten Leben, wenn endlich mal die Menschen wieder zusammenkommen können. Wir sehnen danach. Bitte sag's weiter, weil ich glaube, momentan haben viele Menschen so etwas mehr Zeit auf den Händen als normal und vielleicht ist es auch so eine Chance, mal was reinzuhören, was anderes zu hören, andere Perspektive, und das versuchen wir hier auch bei Hub10 FM zu vermitteln. Das war's. Danke Ines, danke Daniel, danke auch Flo, die unsere Postproduktion macht, und Ole, unsere Website. Und alle Menschen, bleibt stark, bleibt gesund und bleibt auch glücklich, auch in diesen schwierigen Zeiten. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.